Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe CD-Hörer. Ja, gerade kurz vorher gehört noch von Fritz, dass es noch Leute da hat aus Deutschland. Ich weiß nicht genau, wo sie sind, die jungen Männer. Zeigt mal, wo ihr her seid. Und weil ihr wahrscheinlich Mühe habt mit unserem Dialekt, versuche ich Schriftdeutsch zu sprechen. Das ist dann noch nicht eure Sprache, aber es ist doch näher bei euch. Für uns ist das immer ein bisschen eine Fremdsprache, aber ich will das gerne versuchen. Es wird dann immer wieder ein bisschen so unpersönlicher auf eine Art, wenn wir nicht in unserer Herzenssprache sprechen können. Aber ich hoffe, dass ich doch das, was mir Gott gezeigt hat, auch so weitersagen kann. Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns hier mit dem Thema Umgang miteinander. Und wir suchen Hilfe in Gottes Wort, und Gott zeigt uns ja in seinem Wort seinen Willen, auch für unser Leben miteinander. Der Martin Jutzi hat mir für diese Predigt 1. Korinther 13 vorgeschlagen. Wir kennen dieses Kapitel normalerweise gut. Es ist meistens überschrieben mit das hohe Lied der Liebe oder wie ich über meine Predigt den Titel gesetzt habe, das Wichtigste ist die Liebe. Ich möchte das, was mir in der Vorbereitung, was ich da erkannt habe, was mir aufs Herz gekommen ist, mit euch teilen. Und man könnte natürlich von diesem Kapitel 13 verschiedene Aspekte, Anliegen in der Gemeinde ansprechen, aber ich habe hier vor allem eben unser Thema vom Umgang miteinander vor Augen gehabt. Mein Predigtziel ist, dass wir zum Schluss mit Sehnsucht, mit offenen und dankbaren Herzen zusammen das Abendmahl feiern können und längerfristig natürlich, dass wir einiges von dem, was uns hier als Hilfe gezeigt wird, in unserem Zusammenleben als Gemeinde und in unserem weiteren Alltag umsetzen können. Christen in Korinth. Korinth war eine Welthandelsstadt und eine Hochburg von verschiedenen Religionen. Und das Ganze, der Zeitgeist, war geprägt von philosophischer Gelehrsamkeit. Und die christliche Gemeinde lebte mitten in diesem Umfeld, und manches von dem damaligen Zeitgeist hat abgefärbt auf sie. Das ist ja auch heute so oftmals. Der Zeitgeist färbt sehr stark auch auf die christliche Gemeinde ab. Die Gemeinde konnte mancherlei Geistesgaben aufweisen. Paulus nennt hier im Besonderen das Zungenrede, die prophetische Rede, das Almosengeben. Und das waren wahrscheinlich eben die Gaben, die als Merkmal von besonderer Geistlichkeit praktiziert wurden, und es gab Uneinigkeit und Streit deswegen. Und im Kapitel 13 und 14 versucht der Apostel Paulus, Hintergründe für das falsche Verhalten aufzuzeigen und konkrete Hilfe zu geben. Ich bringe einmal diese drei ersten Verse von 1. Korinther 13 hier auf die Leinwand. Ihr könnt da reinschauen, was er da aufzählt, wie er da beginnt, und er sagt jetzt, wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja sogar mit Engelzungen reden könnte, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, ich hätte alle Erkenntnis, ich könnte in göttlicher Eingebung reden, wenn ich Glauben hätte, der Berge versetzen kann, Das sind gewaltige Gaben, die er hier aufzählt. Und dann, wenn ich allen Besitz unter den Armen verteilen würde, was Peter angesprochen hat, das Weitergeben, ich würde sogar mein Leben dafür opfern. Mich dünkt, man kann gar nicht mehr Höheres aufzählen. Und jetzt sagt er, und ich hätte keine Liebe, dann wäre das alles nichts wert. Nichts wert. Und Paulus macht damit klar, dass das Kriterium, es geht ja hier vor allem eben um die Geistesgaben im Besonderen, die ich aber nicht zum Hauptthema von meiner Betrachtung mache hier, aber das gilt eben auch für unser Zusammenleben. Paulus macht damit klar, dass das Kriterium von echtem geistlichen Leben in der Gemeinde nicht die Geistesgaben an sich sind, sondern wie man damit umgeht. Und das gilt nun nicht nur für die uns anvertrauten außergewöhnlichen Gaben des Geistes, sondern für das neue geistliche Leben überhaupt. Das ist ja die größte Gabe, die uns gegeben wird. Wenn nicht die Liebe als Motiv über unserem christlichen Leben steht, ist alles nichts. Das ist eine sehr, sehr konsequente Aussage. Und wir fragen uns, was ist denn Liebe? Manchmal hilft uns, eine Sache noch ein bisschen besser zu verstehen, wenn wir fragen, was ist das Gegenteil? Was ist das Gegenteil von Liebe? Wenn ich diese Frage einfach so in eure Mitte gebe und ihr ganz spontan, was würdet ihr ganz spontan antworten? Was ist das Gegenteil von Liebe?
Gleichgültigkeit.
Ablehnung.
Hass.
Merkt ihr, das ist noch gar nicht so einfach, oder? Zu sagen. Was ist Liebe oder was ist das Gegenteil? Ich liebe den anderen, danke für die Beiträge, ich liebe den anderen oder als Gegenteil, ich hasse ihn. Das spüren wir schon, das kann wahrscheinlich nicht genau die Antwort sein. Paulus spricht ja hier hinein in die christliche Gemeinde. Das sind Menschen, die Jesus kennen, die an ihn glauben, die ihm dienen, die mit ihm leben wollen. Und ihnen sind besondere Geistesgaben anvertraut. Ich denke nicht, dass Hass das Problem ist. Und doch ist manches nicht, wie es sein sollte. Die Liebe fehlt, sagt Paulus. Ich möchte dazu ein Zitat lesen von Jakob Thiessen. Er ist Rektor der staatlichen Unabhängigen Theologischen Fakultät in Rien bei Basel, war auch schon hier, ich glaube an einem Jahresfest. Er hat einen kleinen Kommentar zum ersten Korintherbrief geschrieben, daraus zitiere ich ein paar einleitende Gedanken. Er sagt, allzu oft versteht man unter Liebe etwas, das dem Wesen des Gottes der Bibel nicht gerecht wird. Deshalb ist es für das gesamte Leben der Christen von grundlegender Bedeutung, ein richtiges Verständnis von dem Wesen der Liebe Gottes zu haben. Denn allzu oft wird auch heute, wie offenbar damals in Korinth, verbunden mit der Proklamation der sogenannten Erkenntnis, eine Liebe proklamiert, die eher dem Wesen des Eros, der alten Griechen entspricht, als dem Wesen der Agape der Bibel. Das versuche ich jetzt ein bisschen zu erklären. Im Griechischen gibt es drei Begriffe, für den wir im Deutschen eben nur den einen Begriff Liebe haben. Es gibt nämlich den Begriff Eros für die sinnliche, leidenschaftliche Liebe, den Begriff Philos für die Liebe zwischen Freunden, da ist Sympathie, man versteht sich gut, man liebt sich eben, Philos, und Agape für die göttliche Liebe. Und ich will versuchen, vor allem die zwei Begriffe Eros und Agape noch etwas besser zu erklären. Der griechische Begriff Eros beschreibt die sinnliche Leidenschaft, die den anderen für sich begehrt. Es ist eine besitzergreifende Liebe. Das ist übrigens diese Eros-Liebe, ist die Liebe, die heute bei uns überall besungen und dargestellt wird. Erotische Liebe. Die Bibel braucht diesen Begriff nur zweimal in den Sprüchen im Alten Testament, und zwar nur im negativen Sinn. Der große griechische Philosoph Plato hat den Begriff Eros aber vom rein Sinnlichen losgelöst und sieht in dieser Leidenschaft den Weg zu höchster Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung. Der Eros führt ihn zu höchster Erkenntnis vom eigenen Wesen und damit zum höchsten Glück. Diese Erkenntnis ist also ein Weg der Selbsterlösung. Der Mensch ist sich selber Gott. Der Eros, die Erosliebe, ist eine Art Selbstvergötterung. Plato sucht den Gott in sich selber. Hierzu eine Klammerbemerkung, das mir in den Sinn kam. Wir hatten gerade in dieser Zeit, das ist jetzt vielleicht knapp 2 Monate, in dieser Zeit, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, da hat eine Frau Pfarrerin Münsingen Schlagzeilen gemacht in der Zeitung, weil sie öffentlich bekannt hat, sie glaube nicht an einen persönlichen Gott. Und sie hat da dargestellt und da sind wir dann wieder ein bisschen relativiert, dass sie eben das Göttliche, den Gott in der mitmenschlichen Beziehung, dass er sich da manifestiert. Also eine Art philosophischer Gott. Das will ich aber jetzt nicht weiter ausführen. Ich schließe die Klammer wieder. Nur, dass ihr merkt, diese Art lebt bis heute unter uns. Nun kommt aber der Begriff Erkenntnis, also der in Korinth als höchste Errungenschaft angestrebt wurde, in der christlichen Gemeinde, gerade im Zusammenhang mit den Geistesgaben, auch vor. Hier hatten wir den Vers, der sagt, Paulus zählt auf, wenn ich alle Erkenntnis hätte oder alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte. Das war wichtig, die Erkenntnis zu haben. Man versteht diese Gaben als Merkmal von besonders hoher Erkenntnis und Geistlichkeit und praktiziert sie entsprechend. Man produziert sich damit selbst. Es ist letztlich eine Selbstdarstellung, Selbstliebe, sagt Paulus. Und Paulus sagt dann im nächsten Kapitel etwa in Kapitel 14, 19 sagt er, hört auf damit, mit dieser Art. Ich will lieber 5 Worte verständlich reden, sagt er dort, die eben dem anderen zugutekommen, als 10.000 in Zungen, die nur zu meiner eigenen Erbauung dienen. Dieser Eros-Liebe, die sich selber sucht, selber darstellt, selber verwirklicht, stellt nun der Apostel die Agape der Bibel gegenüber. Dieser Begriff der göttlichen Liebe beschreibt, die göttliche Liebe beschreibt, kommt im Neuen Testament als Substantiv Agape eben 116 Mal vor. Und als Verb Agapao 143 Mal. Einige ganz bekannte Bibelstellen, die eben diese Begriffe brauchen, etwa 1. Johannes 4,8, Gott ist Liebe, Gott ist Agape, oder? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, oder? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Da wird der Begriff Agape gebraucht. Agape bezeichnet die sich schenkende, tätige Liebe, die dem anderen zugute kommt, die das Wohl des anderen sucht. Diese Liebe widerspiegelt das Wesen Gottes, in dem alle Menschen geliebt sind, auch der Sünder. Und diese Liebe hat der Mensch nicht, er kann sie nur von Gott empfangen und dann weitergeben. Er kann sie also nicht auf dem Weg des Eros, der Selbsterkenntnis erreichen oder in der Selbstverwirklichung ausleben. Das, was der Apostel Paulus uns hier vorlegt, entspringt nicht unserem natürlichen Wesen. Und darum bezeichnet die Bibel nur diejenigen als Geliebte Gottes. Also Gott liebt alle Menschen, aber die Geliebten Gottes sind nur die, die Gottes Liebe, die er uns in Jesus Christus in der Vergebung der Sünden angeboten hat und als Geschenk durch den Heiligen Geist eine Wiedergeburt schenkt, nur die sind Geliebte Gottes, die diese Liebe im Glauben angenommen haben. Der Eros, der den Zeitgeist der Korinther geprägt hat und eben auf die christliche Gemeinde abgefärbt hat, ist die Selbstliebe, die fordert und nimmt, und Paulus zeigt, die Agape-Liebe, die Liebe Gottes, die sich schenkt und das Wohl des anderen sucht. Und hier sagt er dann eben, weil es da um die Auseinandersetzung mit den Geistesgaben geht, die Gaben, die der Heilige Geist gibt, sollen in dieser Liebe gelebt werden. Sonst sind sie nichts wert. Frage noch einmal jetzt, was ist das Gegenteil von Liebe? Hat schon vorhin jemand gesagt, Gleichgültigkeit. Ich habe es auch so ähnlich formuliert. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit als ihr zu überlegen, wie könnte man das sagen, was würde das umschließen, was ist das Gegenteil von Liebe? Ich habe es so formuliert, es ist die egoistische Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber. Der andere ist mir gleich. Ich entziehe mich ihm, vielleicht sage ich sogar dem Frieden zuliebe. Ich lasse ihn links liegen. Er oder sie ist nicht gleicher Meinung wie ich, also rede ich nicht mehr mit ihnen. Dabei fordert diese Liebe nicht etwa, dass wir alle gleich denken und gleichgeschaltet sind. Wir sollen ja einander ergänzen, weil unsere Erkenntnisse immer nur Stückwerk sind. Aber diese Ergänzung gegenseitig, die kann nur in der Liebe zueinander geschehen. Ich habe vielleicht besondere Geistesgaben erhalten. Erkenntnis von Gottes Wort, Gaben des Glaubens, vielleicht sogar Gabe der Heilung, Gabe zur Seelsorge. Aber in der Gemeinde kann ich sie nicht ausleben, wie ich gerne möchte. Die verstehen mich da nicht. Also entziehe ich mich der Gemeinde. Der Gemeinde, den Menschen, den Mitchristen, die gerade jetzt in dieser Lage diese Gaben so dringend nötig hätten. Wo bleibt die Liebe, die den anderen sieht und den anderen sucht? Paulus beschreibt dann, wie diese Liebe aussieht. Wir wollen auch hier kurz hineinschauen. Ihr seht ja den Text jetzt hier. Wie er der aufzählt, das ist aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Die Liebe, sie ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. verbissen sein auf seiner eigenen Meinung. Sie prahlt nicht, sie verletzt nicht, sie sucht nicht die eigenen Vorteile. Sie lässt sich nicht reizen, sie ist nicht nachtragend. Sie ist immer bereit zu verzeihen. Sie hält durch bis zum Ende. Ihr Lieben, bestimmt diese Liebe, diese Art Liebe, unseren Umgang miteinander. Im nächsten Kapitel, gerade der erste Vers, das ist eine Aufforderung, wo Paulus sagt, strebt nach dieser Liebe. Und diese Aufforderung, einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat, den Vers habe ich vorhin auch gelesen, diese Aufforderung wird nirgends abgeschwächt. Wisst ihr etwas im Sinn von, ja, das sind sehr hohe geistliche Ziele, die da gesteckt werden, aber die können wir sowieso nicht erfüllen, aber gebt euch wenigstens ein bisschen Mühe. Die Bibel meint immer, was sie sagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn wir das so nehmen, das ist so. Ich musste da ganz tief durchschnaufen. Das muss ich ehrlich sagen, bei dieser Aufforderung. Strebt nach dieser Liebe. Darf ich hier ein persönliches Erlebnis erzählen? Es liegt zwar schon lange zurück. Ich denke, es ist über 50 Jahre schon. Wir hatten schon vor 50 Jahren Jugendgruppe. Wir haben damals noch nicht IG gesagt, aber das war das Gleiche. Jugendgruppe. Im alten Saal, dort wo jetzt links die kleine Bibliothek ist und rechts, ich glaube, das ist ein Sonntagsschulraum, da gab es so einen kleinen Vorraum zum großen alten Saal. Es gab da so lange Holzbänke, dort wurden Bibelstunden gehalten während der Woche. Ich denke, dass sogar der Chor oftmals dort geübt hat. Und eben IG war dort in diesem Raum. Wir haben gesungen, wir haben viel gesungen. Wir haben damals eben diese braunen Lieder im braunen Buch, was wir sagen, die haben wir gelernt, vierstimmig als junge Leute zu singen. Und Hans Rüfenacht hat immer eine Bibelarbeit mit uns gemacht. Er hat zu einem Bibeltext Fragen herausgeschrieben, um uns ein bisschen aus der Reserve zu locken und zum Mitdenken anzuregen. An einem Abend haben wir über 1. Korinther 13 nachgedacht. Erst auf dem Heimweg ist bei mir der Groschen gefallen, wie man etwa sagt. Ich hatte ja einen recht langen Fußmarsch, es war ein langer Fußmarsch vom Kehr bis nach Genskernen. Ich war damals allein unterwegs. Es war auf unserem Schul- und Käsereiweg, der da durch eine Kuhweide führte, und der Mond hat hell geschienen. Und dort, ich weiß es noch ganz genau, das habe ich nie mehr vergessen, ist mir plötzlich dieses Wort schwer aufs Herz gekommen. Alles, was ich bin, alles, was ich tue, in der IG mitmachen, Posaunenchor mitspielen. Ich war damals schon in der Lehre, in der Gewerbeschule, keinen Seich mitmachen. Alles, was ich für Gott und Menschen tue, wenn es nicht in der Liebe geschieht, ist alles nichts wert, nichts wert, nichts wert. Ich war in diesem Moment wie total leer und ausgehöhlt. Nichts wert ohne diese Liebe. Aber in diesem Moment habe ich etwas verstanden. Ich war damals schon getauft, ich habe damals bei der Taufe meinem Heiland auch versprochen, ich will mit ihm leben. Aber ich habe erst hier verstanden, in diesem Moment, warum auch ich eine Wiedergeburt brauche. so wie Jesus es dem Nikodemus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Mir wurde ganz klar bewusst hier, diese Liebe, ohne die alles nichts ist, die kann mir nur Jesus schenken. Und gleichzeitig habe ich ein weiteres Wort auch verstanden, das mir oft Mühe gemacht hat, wo Jesus vom Weinstock und von der Rebe spricht und wo er sagt, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr was, ein bisschen was tun? Nichts, sagt er. Nichts tun, was von Bedeutung ist. Ihr könnt nichts tun. Das hat mich oft gedüngt. Das ist auch so sehr hoch gesagt, oder? Aber es ist nicht ganz so gemeint. Hier habe ich das plötzlich verstanden. In dieser Überforderung, in diesem Kuhweidli, ist mir sozusagen nicht in einer Person, aber ist mir Jesus begegnet und hat mir gezeigt, ich gebe dir ja diese Liebe, ich gebe sie dir. Und bleib du bei mir, bleib du in mir. Und ihr Lieben, mich dünkt, dass unser Bibelwort heute Morgen uns genau an diesen Punkt führen möchte. Gott schenkt sich uns in seiner Liebe. Und er fügt uns ein in seine Gemeinde. Und als Gemeinde stellt er uns in diese Welt und sagt, ich gebe euch das neue Leben, ich gebe euch meine Liebe. Lebt dieses neue Leben nun ganz praktisch miteinander. Und ich bin mit euch. Mich dünkt, dieses Kapitel 13 des Korintherbriefs beschreibt eigentlich nichts anderes als unseren praktischen Umgang miteinander in der neuen Ordnung der Liebe. Da ist kein Neid, keine Selbstsucht, niemand lässt sich erbittern. Das heißt, wir sind nicht so verletzlich, wir verletzen aber den anderen auch nicht. Die Agape leitet uns. Wir suchen das Wohl des anderen. Weil wir nur zusammen den Leib Christi in dieser Welt sichtbar darstellen können. Diese Liebe ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern vielmehr eine neue Lebenshaltung. Der Wille, das neu geschenkte Leben auch wirklich leben zu wollen. Ich habe es sogar so formuliert. Es ist ein Stück Himmel, der uns wie ein Vorpfand in die Hände gelegt wird, obschon wir noch in dieser Weltzeit leben. In der Gemeinde Jesu wird uns die Voraussetzung geschenkt, schon hier ein Stück himmlische Ordnung zu leben und zu erleben miteinander, in unserem Umgang miteinander. Das Geheimnis, der Schlüssel dazu, ist die sich schenkende Liebe Gottes, die wir empfangen und weitergeben dürfen und weitergeben sollen. Und die Gemeinde ist das Übungsfeld. Mir ist in dieser Vorbereitung plötzlich auch klar geworden, man könnte es vielleicht so sagen, die Agape ist die Lebensform, die einmal auch im Himmel gelebt wird. Und darum ist diese Liebe schon ein Stück Himmel auf dieser Erde, die sichtbar gelebt werden kann und gelebt werden soll in der Gemeinde. Und Jesus sagt, daran wird die Welt meine Liebe, die ich in Jesus Christus, dem Weltenheiland der Welt, geben will, an euch, an eurem Zusammenleben in der Agape, wird die Welt erkennen, dass Jesus als die offenbarte Liebe Gottes gekommen ist. Die Liebe ist die größte Gabe und wird, wenn alles andere einmal aufhören wird, weiter bestehen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Wir fühlen da ganz deutlich, das drängt uns in die enge Abhängigkeit von Jesus und damit auch voneinander. Wir können nicht nahe bei Jesus sein für uns allein einfach. Er schart ja seine Jüngerschar, seine Gemeinde, sein Volk um sich. Wir sind sein Leib. Und Jesus hat sehr wohl gewusst, dass der Weg der Agape, der göttlichen Liebe, in dieser Weltzeit zu leben, nicht einfach sein wird. Nicht leicht ist, weil wir noch nicht vollendet und vollkommen sind. Wir schaffen es nicht in unserer Unvollkommenheit. Und darum hat er uns ein Zeichen seiner Gegenwart gegeben. Dass er ja in unserer Mitte ist. Dass wir ja Anteil haben dürfen an seiner Liebe. Was ist dieses Zeichen, das er uns gegeben hat? Das sichtbar und spürbar und erlebbar, das wir, hat er gesagt, man feiert es immer wieder. Was ist dieses Zeichen? Ja, das Abendmahl. Und das ist nun die Überleitung gerade auch zum Abendmahl. Das Abendmahl, wo Jesus sagt, nehmet, esset, das ist mein Leib. Er sagt damit doch, ich gebe euch Anteil an mir selber, an meinem Sieg und eben an meiner Liebe zu euch und an meiner Liebe zu dieser Welt. Im Brot macht er deutlich, ich gebe euch die nötige Kraft. Ich verbinde mich mit einem jeden von euch und durch mich seid ihr miteinander verbunden, unzertrennlich. Und jetzt kommen wir zum Abendmahl zu Jesus in völligem Bewusstsein von unserer Abhängigkeit von ihm. Wir können selber nicht. Wir versagen. Wir werden schuldig aneinander, wir knorzen. Die Erosliebe, diese Selbstliebe ist bei uns auch immer wieder oben auf. Ich denke zurück an den Gottesdienst, wo Simon Röttlisberger uns die Predigt gehalten hat, an die Zeugnisse, die das ausgelöst hat, wo das deutlich wurde. Wie haben wir doch Mühe mit uns selber? Wir kommen zusammen und empfangen die Vergebung in Gottes Liebe. Und zusammen haben wir Anteil an Jesus und damit gleichzeitig auch aneinander. Anteil geben und Anteil nehmen, das muss geübt werden. Das muss im Glauben gelebt werden. Es ist Bill Bright, das war der Gründer von Campus für Christus, ein sehr geistreicher Mann, der viel bewirkt hat. Er hat geprägt den Satz oder den Inhalt, er hat gesagt, Liebe muss durch den Glauben gelebt werden. Liebe durch den Glauben leben heißt ein kleines Büchlein. Ist nicht einfach ein Gefühl, ich warte drauf, bis mich dann so eine warme Welle übernimmt, dass ich den anderen lieben kann. Liebe, diese Liebe, von der wir sprechen, kann nur Gott uns schenken. Und nur im Glauben an seine Verheißung können wir sie auch willentlich leben miteinander. Und wir trinken zusammen aus dem einen Kelch, den Jesus uns reicht und sagt, das ist der neue Bund, den ich mit euch schließe. Und zwar aufgrund des Sühneblutes von Jesus Christus. Also Jesus, es braucht ja immer für einen Bund, braucht es immer zwei Seiten, zwei Voraussetzungen. Aber Gott schenkt auch die Voraussetzung, die nötig ist, auf unserer Seite. Wir dürfen einfach seine Agape annehmen. Und jetzt trinken wir alle daraus in großer Dankbarkeit hoffe ich, in großer Anbetung. Und wir bekennen, indem wir gemeinsam das Mahl feiern, dass wir diese Agape, die uns Gott zukommen lässt. Wir wollen diese Liebe untereinander teilen, in unserem Umgang miteinander. Wir wollen sie im Glauben leben. Und ihr Lieben, das wird auch das stärkste Zeugnis nach außen in dieser Welt, in unserer Alltagswelt sein. Wenn wir in dieser Liebe, das ist nicht nur eben ein bisschen Finish so an der Oberfläche, das ist eine neue Lebenshaltung, wenn wir die miteinander leben. Und in dieser Gemeinschaft, wenn wir uns jetzt um diese Zeichen scharen und sie miteinander nehmen, da wird Gott uns segnen.